Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Das ist der Wochenspruch für diese neue Woche. Das ist doch einfach gut. Wir singen am Anfang aus unserem kleinen Liederbuch von der Nummer 85, Wie soll ich dich empfangen? Die Strophe 1 und dann die Strophen 5 bis 7. Nummer 85, die Strophe 1 und 5 bis 7. Und dann müssen wir ja beim Gottesdienst leider unsere Maske auflassen. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass du der bist, der mit Willen auf diese Welt gekommen ist. Wir danken dir, Herr, dass wir Advent feiern dürfen und wir danken dir auch, dass wir heute Morgen in deinem Namen zusammen sein können, dass du uns diese Freiheit gibst, miteinander auf dich zu hören. Wir möchten dich gerne recht empfangen. Wir wünschen uns dieses weit offene Herz für dein Wort, für dich selber. Und so bitten wir, nimm du das weg, was uns hindern will, was uns unsere Gedanken ablenken will, dass wir recht hören können. Danke auch, Herr, dass wir jetzt in der Stille dir das bringen dürfen, was uns im Augenblick bewegt. Wir danken dir, dass du uns hörst. Amen. Heute Morgen wird es um eine Sternstunde gehen. Das ist das Thema auch bei unserer Weihnachtsfreizeit. Und es geht zentral um diesen Vers aus 4. Mose 24, Vers 17, wo einer sagt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Der Mann, der das sagt, den kennen manche von Ihnen von der Villinger Münstertür. Dieser Biliam, Sie sehen ihn hier, wie er auf den Stern rechts oben deutet. Und ich möchte als Lesung uns ein bisschen mit hineinnehmen und lese Verse aus 4. Mose 22, damit wir so ein bisschen seine Lebensgeschichte schon mal hören. 4. Mose 22, wir beginnen mit Vers 1 und 2 und dann lese ich einfach auszugsweise. Die Israeliten, sage ich noch im Voraus, waren aus Ägypten ja ausgezogen, waren unterwegs Richtung Heiliges Land, hatten zwei Könige bereits besiegt und nun bekam der moabitische König Balak große Bedenken, dass die Israeliten auch die Moabiter besiegen könnten und deshalb wollte er Biliam anheuern, der sollte dieses Volk verfluchen. Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sich im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte. Die Moabiter fürchten sich, Balak lässt also Biliam einladen oder bitten, er schickt eine Gesandtschaft mit viel Geld, die sollen Biliam dort aus dem Zweistromland abholen, dass er nach Israel kommt. Vers 6, komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben, denn ich weiß, wenn du, Biliam, segnest, der ist gesegnet und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Und so kommen also diese Ältesten zu Biliam. Biliam lässt sie über Nacht da bleiben. Und dann liest man Vers 9. Gott kam zu Biliam und sprach, wer sind die Leute, die bei dir sind? Biliam sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, hat zu mir gesandt. Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen und bedeckt das ganze Land. So komm nun und verfluche es. Gottes Antwort, ganz wichtig. Gott aber sprach zu Biliam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Und so antwortet dann Biliam am nächsten Tag dieser ersten Gesandtschaft, der Herr will's nicht gestatten, dass ich mit euch ziehe. Sie ziehen wieder ab, bald darauf kommt die nächste Gesandtschaft und versucht Biliam doch noch umzustimmen. Biliam, Vers 18, sagt, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn, meines Gottes, Yahweh, weder im Kleinen noch im Großen. Aber bleibt diese Nacht, dass ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Da merkt man schon ein bisschen, was das für einer ist. Da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, sind die Männer gekommen, dich zu rufen, so mach dich auf und zieh mit ihnen. Doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Um diesen Biliam wird es uns heute Morgen gehen. Aber bevor wir in den Text einsteigen, singen wir noch mal ein Lied, und zwar Das schöne Adventslied von Margret Birkenfeld, Advent, Advent heißt Stille sein, die Nummer 2. Nummer 2, alle drei Strophen. Und eine Strophe wird uns vorher gespielt. Es geht also um den Mann, der gesagt hat, ich sehe einen Stern, der aufgeht aus Jakob. Erstens, ein zwiespältiger Charakter. Biliams Lebensgeschichte. Biliam, auf der einen Seite ein Mann, der auf Gott hört, auf der anderen Seite einer, der seinen eigenen Weg geht. Beim ersten Mal, als er in dieser Nacht Gott fragte, antwortete er den Leuten, Gott erlaubt es nicht. Beim zweiten Mal, da fragt er nochmal und versucht quasi Gott in seine Spur hineinzuziehen. Eigentlich war Gottes Wille glasklar. Die Antwort war gegeben. Das ist so ganz typisch menschlich. Manchmal, wenn wir von unserem Gott eine Antwort bekommen, die wir nicht so gerne hören wollen, dann fragen wir nochmal. Vielleicht überlegt er sich es ja doch nochmal anders. Und wenn ich denn doch unbedingt gerne diesen Partner wählen will oder diesen Beruf wählen will oder an diesen Wohnort ziehen will, ich kann ja mal nochmal fragen. Vielleicht fällt die zweite Antwort anders aus als die erste. Und es scheint ja auch so, als würde Gott beim zweiten Mal seine Meinung ändern, dann zieh hin. Wenn wir allerdings den Verlauf der Geschichte lesen, dann merken wir, Gott hat nicht etwa seine Meinung geändert, sondern Gott sagt Biliam, dann tu, was du willst. Bei Kindern ist das ja manchmal auch so. Ich weiß nicht, ob Sie es aus Ihrer eigenen Kindheit und Jugend auch wissen. Dann nölt man ein Weilchen und irgendwann sagen die Eltern dann, dann mach halt, was du willst. Das Komische ist ja, man ist dann auch nicht so ganz befriedigt. Gott lässt Biliam seinen eigenen Weg gehen. Dieser Weg wird für Biliam allerdings kein Weg des Segens werden, sondern ein Weg, der ihn zuletzt ins Verderben führen wird. Biliam geht auf diesem Weg, warum? Er will mehr. Mehr Geld, also Balak hat viel Geld geschickt, mehr Ehre, mehr Einfluss. Biliam geht, obwohl er eigentlich weiß, was Gottes Wille ist. Also dieses Wörtchen eigentlich im Deutschen ist ja auch ein sehr interessantes Wort. Eigentlich weiß ich es ja. eigentlich weiß Biliam, er wird dieses Volk nicht verfluchen können. Es ist gesegnet. Und Gott wird auf diesem falschen Weg Biliams auch seine Macht erweisen. Freilich, noch versucht Gott, auch seinen Biliam zurückzuholen. Wie er das tut, ich denke, dass viele von Ihnen ja die Geschichte von Biliam auch kennen. Und das wird auf dieser Münstertür im Villinger Münster genial dargestellt. Also wer von Ihnen, darf ich mal geschwind fragen, hat denn diese Münstertür schon mal richtig angeguckt? Wow, Sie haben noch was vor sich. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie auf diesem Bild im linken Teil ein Tier, einen Esel. Und im Hintergrund bei diesem Esel einen Engel. Was war geschehen? Gott sandte den Engel des Herrn. Der Engel des Herrn ist manchmal im Alten Testament eine Umschreibung für Jesus. Der Engel des Herrn tritt Biliam in den Weg. Und der Esel ist schlauer als Biliam. Der Esel sieht diesen Engel und weicht aus, geht ins Feld, um an dem Engel vorbeizukommen. Biliam schlägt sein Tier. Dann stellt sich der Engel an eine schmalere Stelle. Und der Esel kommt nur an ihm vorbei, indem er das Bein von Biliam an die Mauer klemmt. So langsam wird Biliam zornig. Und ganz zum Schluss ist es dann so, dass der Engel in einem Hohlweg steht und der Esel fällt auf die Knie. Und Biliam schlägt zu. Und dann spricht dieser Esel. Tolle Sache. Der Esel erkennt den Engel des Herrn. Gott versucht Biliam von seinem falschen Weg zurückzubringen. Pastor Wilhelm Busch erzählt einmal von einem jungen Mann. Hier denke ich an einen jungen Mann, der in einem christlichen Jugendkreis mitarbeitete. Doch er hatte nie ganz ernst gemacht mit der Übergabe an den Herrn und mit der Nachfolge. All seine rastlose Tätigkeit und sein Eifer waren ein Ausweichen vor dem Engel des Herrn. Da kam er eines Tages unter ein Auto und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da gab's nun kein Ausweichen mehr. Radio, also das war ja schon ein paar Jahre her, und Bücher waren ihm versagt, weil er eine schwere Gehirnerschütterung hatte. Und da konnte sein Heiland mit ihm reden. Als er aus dem Krankenhaus fragte ich ihn, wenn du nun tödlich verunglückt wärst, wärst du in den Himmel gekommen? Er antwortete, nein, damals nicht, aber heute. Biliam wird also gestoppt und dann in Kapitel 22, Vers 34 liest man, da sprach Biliam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, ich habe es ja nicht gewusst, dass du mir entgegenstandest auf dem Weg. Wenn wir ganz genau hinhören, zuerst denkt man ja, jetzt tut er Buße. Wenn man genau hinhört, dann merkt er, er tut nicht etwa Buße dafür, dass er auf dem falschen Weg ist, sondern er sagt, ich habe ja nicht gewusst, dass du mir jetzt im Weg stehst. Und da schreibt Busch, ein gelegentliches Erschrecken ist noch keine Buße. Und dann fährt Biliam fort und sagt, und nun, wenn dir's nicht gefällt, bitte, dann kehre ich um. Ja wie, Biliam, du weißt doch, was Gott gefällt und was nicht. Biliam läuft weiter auf diesem Weg und Gott lässt ihn auch laufen. In der Bibel gibt's für mich eines der schrecklichsten Worte und das heißt dahingegeben. Der Mensch darf, was er will. Wenn der Mensch lange genug nicht Gottes Willen will, dann lässt Gott ihn auch machen. Dennoch wird Gott sich als der Stärkere erweisen. Bileam also auf einem Weg der Sünde, wieder besseres Wissen. Er kommt in Israel an, beziehungsweise in Moab, und nun soll er also die Israeliten verfluchen. Und da liest man nun, er kann nur das sagen, was Gott ihm sagt. In 4. Mose 23 steht in zwei Versen, im Vers 5, der Herr aber gab das Wort dem Bileam in den Mund. Und er sagte, gesegnet sei Israel. Und ähnlich liest man nochmal in Vers 16, der Herr gab ihm das Wort in seinen Mund. Gottes Wort ändert sich nicht. Gottes Berufung für Israel hat sich nicht geändert. Gott hat dieses Volk erwählt, er hat es gesegnet und er nimmt diese Berufung nicht zurück, sondern Bileam muss diesen Segen Gottes bestätigen, Gottes Treue bezeugen. Der Heilige Geist bemächtigt sich in diesem Augenblick des Bileam und Bileam muss sagen, was der Heilige Geist ihm eingibt. Ich sage das geschwind in Klammern. Im Alten Testament ist es ja so, dass der Heilige Geist nur zeitweise auf Menschen kam. Das ist grundlegend anders als nach Pfingsten. Wenn einer zum Glauben an Jesus kommt, bekommt er den Heiligen Geist und hat den Heiligen Geist. Aber im Alten Testament war es meistens nur zeitweise für bestimmte Aufgaben. Dreimal versucht der Moabiterkönig, das Volk verfluchen zu lassen. Und jemand hat da gesagt, Satan hat Kondition. Er versucht's und versucht's und nochmal versucht es. Aber es gelingt nicht, dieses Volk zu verfluchen. Übrigens, selbst da, wo Zauberer Kinder Gottes verfluchen, hat dieser Fluch keine Macht. Vielleicht kennen Sie auch Berichte aus der Missionsgeschichte, wo über Missionare ein Zauber ausgesprochen wurde, ein Fluch ausgesprochen wurde, der nicht wirkt. Unser Gott ist viel größer. Er lässt sich da nicht in Handwerk pfuschen. Das gesegnete Israel bleibt gesegnet. Eigentlich würden wir doch sagen, Bileam, jetzt hast du es doch gemerkt, dreimal. Jetzt kehr doch um, kehre den Feinden Gottes den Rücken und halte dich an dieses Volk Gottes und mach ganze Sache mit Gott. Aber Bileam bleibt bei seinem falschen Weg und tut keine Buße. Das war kurz Bileams Lebensgeschichte. Und nun dieser zweite Gedanke, Prophet oder Wahrsager, aber von Gott gebraucht. Wenn Sie in die Auslegungen schauen, die einen sagen, er war ein Prophet, so sagt zum Beispiel Wilhelm Busch, die anderen sagen, er war ein Wahrsager, so sagt zum Beispiel Martin Kamphaus, der war ja früher selber Buddhist und seine Frau Esoterikerin. Martin Kamphaus sagt, der Name Bileam heißt Volksverderber. Und der Name seines Vaters Beor bedeutet Vertilger. Also ein okkulter Hintergrund. Und trotzdem, und das ist ja das, was einen bei dieser Bileam-Geschichte manchmal richtig aufregen kann, dass es da solche unterschiedlichen Aussagen immer wieder gibt. Und man es eben nicht gleich und sofort und eindeutig festlegen kann. Er hat ja auch wahre Gotteserkenntnis. Er spricht von Jahwe. Er tut bis zu einem gewissen Grad den Willen Jahwes, des Gottes Israels. Aber er ist zwiespältig, halb. Und da schreibt Busch, ein halber Christ ist ein ganzer Betrüger, denn er nimmt Gottes Wort und Buße und Heiligung nicht ernst, sodass die Welt es auch nicht ernst nimmt. wenn die Welt einen solchen Christen sieht, dann sagt sie, und also wenn die Christen so leben können, dann kann ich das ja auch. Halbe Sache. Ich glaube, das ist schon eine Frage, die wir uns stellen müssen. Mache ich wirklich ganze Sache mit Jesus? Oder bin ich zwiespältig? Sind da Spalten in meinem Herzen? In der weiteren Geschichte merken wir, dass Biliam sich immer weiter wegentwickelt von Gott. Es kommt zum Schluss so weit, nachdem er das Volk nicht verfluchen kann, gibt er dem feindlichen König den Rat, die Moabiter sollen Israel einladen zu einem Götzenopferfest, bei dem auch Kultprostitution betrieben wurde. Biliam wird zum Verführer. Wir finden dann diese Spur bis ins Neue Testament, bis in die Offenbarung hinein, wo diese Lehre Biliams gebrandmarkt wird als gottlos. Diese Lehre Biliams, die die Religionen vermischt, kommt Ihnen das bekannt vor? In unserer Zeit ein bisschen fernöstlich, ein bisschen esoterisch, ein bisschen. Und jetzt, und das finde ich geradezu aufregend, obwohl dieser Biliam solch ein Mann war, und die Bibel beschönigt das in keiner Weise, das ist ja auch das Tolle, gell, an der Bibel, dass die so ehrlich ist, obwohl dieser Mann so zwiespältig war, aber von Gott gebraucht. Und das ist richtig aufregend. Gott gebraucht ihn, um seinen Messias ankündigen zu lassen. Gott kann alles und jeden gebrauchen, sogar die schrägen Typen. Gott kann auf ganz krummen Linien gerade schreiben und ganz verkehrte Wege trotzdem gebrauchen. Er ist ein souveräner, allmächtiger Gott. Nochmal ganz kurz, Biliam, das ist jetzt der Zusammenhang von dem Vers, um den es uns auch heute Morgen vor allem geht. Er sagt ja, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich nicht an des Herrn Wort vorüber. Da spricht er von Yahweh, also er kennt den Namen Yahweh. Und dann sagt er, es sagt Biliam, der Sohn Beos, er sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat. Auch das ist ein Gottesname aus dem Alten Testament. Der Höchste ist der El Elyon. Es sagt, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht. Und der Name Allmächtiger heißt auf Hebräisch El Shaddai. Und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Also das erkennt Biliam alles. Und wir merken darin auch, Gott legt tatsächlich seine Worte in Biliams Mund. Deshalb ist es wahr, was Biliam sagt. Ich habe vorhin gesagt, ich finde das aufregend. Ich möchte es Ihnen ganz kurz erklären, warum. Wir leben in einer so verworrenen Zeit, wo es verschiedene Religionsangebote gibt. Und die größte Schwierigkeit besteht darin, dass die Aussagen der anderen Religionen nicht durchgängig falsch sind, sondern dass es da auch richtige Sachen gibt. Weil Menschen nämlich eine Ahnung von Gott haben, vom Schöpfer, weil sie Geschöpfe Gottes sind. Deshalb gibt es so eine Urahnung im Menschen. Und deshalb sagt der Mensch, selbst wenn er Gott nicht will, manchmal richtige Sachen. Jetzt sage ich es mal ganz überspitzt, auch ein Dalai Lama sagt nicht nur falsche Sachen. Und das ist das Schwierige. Obwohl Biliam Gottes Wort sagt, ist dieses Wort nur in seinem Mund, nicht in seinem Herzen. wenn er sich doch beugen, wenn er doch niederknien würde, wenn er sich doch diesem allmächtigen Gott unterwerfen würde, wenn er doch sagen würde, Herr, ich habe es falsch gemacht, ich beuge mich, ich knie nieder vor dir. Aber so gilt, was in einem alten Bibellesezettel mal steht, ein letztes Mal bemächtigt und bedient der Geist Gottes sich dieses unlauteren Werkzeugs, dieses Judas des Alten Testament, um dem feindlichen König die überaus herrliche, siegreiche, gesegnete Zukunft Israels und den Sturz aller seiner Feinde kundzutun. Ja, den Zukünftigen anzukündigen, den Retter und Herrn der Welt, den König der Könige, den Herrn aller Herren. Und das ist nun wirklich das, das begeistert mich. Gott sagt durch diesen Biliam voraus, dass der Messias Gottes kommen wird. Gott legt diesem Biliam die kostbarste Botschaft in den Mund, die Gott zu sagen hat. Er sagt, es wird ein Heiland kommen. Und das sagt er durch Biliam schon mehr als 1000 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Mehr als 1000 Jahre. Biliam, Prophet oder Wahrsager, tatsächlich aber von Gott gebraucht. Bevor wir noch einen dritten Gedanken miteinander bedenken, möchte ich Sie einladen, dass wir das von dem Lied 101 mit Ernst, o Menschenkinder, 101, die Strophen 1 bis 3 singen. Und wenn Sie gerne aufstehen, dann stehen Sie nur gerne kurz auch auf. 101, 1 bis 3. Jetzt kommt unser dritter und schönster Teil. Jetzt geht es um den Verheißungsstern, das Zeichen des kommenden Herrschers. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Ich sehe ihn, einen Stern. Wir machen ein bisschen Hebräisch. Der Stern heißt auf Hebräisch Kochav. Der Stern, wir wissen, in Israel hat der Stern eine große Bedeutung. Der sogenannte Davidstern, zwei ineinander verwobene Dreiecke. In der Auslegung wird es so verstanden, es ist das eine Dreieck vom Himmel her die göttliche Wirklichkeit und das andere von der Erde her die irdische Wirklichkeit. Sichtbare und unsichtbare Welt sind miteinander verwoben. Und deshalb ist dieser Davidstern ein Zeichen für den kommenden David, für den Messias. Man findet ganz alte Darstellungen des Davidsterns schon im 7. Jahrhundert vor Christus auf einem hebräischen Siegel in Sidon, dann in Bethel an Gebäuden, auch auf der Via Dolorosa. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das vielleicht sogar schon mal gesehen hat. Und auch in einer Synagoge in Kapernaum aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Die Judenchristen der damaligen Zeit haben dieses Zeichen verwandt, den goldenen Leuchter, den Davidstern und den Fisch. Da werden diese Messias-Symbole zusammengesehen. Leider aber wurde ab dem 6. Jahrhundert nach Christus dieser Davidstern auch zu Zauberzwecken missbraucht. So zum Beispiel auch bei den Alchemisten und später bei den Rosenkreuzern. Und aus unserer eigenen deutschen Geschichte kennen wir das Fatale dieses Davidsterns. Ein Stern wird aufgehen. Das sagt übrigens dieser Bileam, der aus dem Zweistromland stammt, aus dem Jahrhunderte später sich Männer aufmachen werden, weil sie einen Stern gesehen haben. Ein Stern wird aufgehen, Kochav, und ein Zepter, so übersetzt Luther. Man kann statt Zepter auch Herrscherstab, das ist die wörtliche Übersetzung, nehmen, ein Herrscherstab. Und der Herrscherstab heißt auf Hebräisch Schewet. Und jetzt hat Ludwig Schneider, vielleicht kennen manche von Ihnen den Namen, er hatte viele Jahre in Jerusalem gelebt, messianischer Jude, inzwischen verstorben, und er hat festgestellt, es gibt eine Kombination aus diesen beiden hebräischen Worten, Kochav und Schewet. Und das heißt Komet, Kochav Shavit ist der Komet. Sie sehen bei diesem Kochav, das ist ja klar, das ist gleich, und dann Shin, W oder Bet auf Hebräisch und Tet, gleiche Konsonanten. Ein Stern, ein Kochav wird aufgehen aus Jakob. Und wir wissen, Jakob ist der Name vor Pniel, bevor er seine Gottesbegegnung hatte, ist quasi der irdische Name. Der kleine Stern kommt aus Jakob. Der Komet, Kochav Shavit, kommt aus Israel. Israel ist der neue Name Jakobs nach Pniel. Und jetzt ist das ganz interessant. Hinter dem kleinen Stern Kochav und dem Shevet, dem Kochav Shavit, steht eine Person, ein und dieselbe Person, der Messias. Beim kleinen Stern, der kleine Stern geht auf an Weihnachten. Das ist jetzt das zweite Bild der Villinger Münstertür. Und das ist auf der gleichen Ebene wie das Bild von Bileam. Sie sehen übrigens auf dieser Darstellung auch den Esel. Ich sage das ganz geschwind in Klammern, mir gefällt der Josef so gut. Was passiert auch hier? Also wenn Sie in der Stadt sind, Sie müssen unbedingt die Tür anschauen. Der kleine Stern geht auf an Weihnachten. Jesus kommt zum ersten Mal, klein und niedrig, aber er wird wiederkommen. Der Herrscherstab, der Komet, der das Zepter hat, der Herr, der die Feinde unterwerfen wird. Biliam fährt übrigens fort in seiner Prophezeiung, er wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter, Balak, und den Scheitel aller Söhne Seths. Edom wird er einnehmen und Seir, sein Feind, wird unterworfen sein. Israel aber wird Sieg haben. Der kommende Herrscher, das kommende Sieger. Wir finden an einer anderen Stelle noch einmal das Wort vom Schewet, vom Zepter. In 1. Mose 49, Vers 10, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held kommt. Und für Held steht das hebräische Wort Shiloh, kann man auch übersetzen, der Ruhevolle, der Friedenbringer. Jesus, der Wiederkommende, Ruhebringer, Friedensstifter, der den Kopf der alten Schlange zerbricht. Biliam sieht also nicht nur den Stern. Er sieht nicht nur den Kochav. Er sieht nicht nur Weihnachten vorher, über 1000 Jahre bevor es kommt. Biliam sieht auch den wiederkommenden Herrn vorher. Das ist eine Verheißung, die ist über 3000 Jahre alt. Da hat Gott das durch diesen Biliam schon sagen lassen, dass der Messias als Herrscher kommen wird. Mitten in die Nacht dieser Welt kommt der Komet, der helle Stern. Und unsere Welt ist wahrhaftig dunkel. Ich sage Corona, ich sage Ukraine, ich sage China und Russland und noch x andere Dinge. Aber wir dürfen das wissen. Jesus kommt wieder. Advent heißt eben nicht nur, wir warten auf Weihnachten. Und die Krippe ist nicht nur schön und niedlich, so hat Ludwig Schneider das auch gesagt, sondern wir warten auf den wiederkommenden Herrscher, auf den Komet, der den Herrscherstab in der Hand hat, von dem es in der Offenbarung heißt, er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auf ihn dürfen wir warten, das ist Advent. Diesen Trost, diese Hoffnung dürfen wir in unseren Alltag mit hineinnehmen, wenn wir denken, es wird alles immer nur noch chaotischer und wir wissen gar nicht, wo will es eigentlich noch hinaus. Und was wird das wohl werden mit unseren Kindern und Enkelkindern? Jesus kommt wieder und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist Adventshoffnung. Und von dieser Hoffnung durfte dieser Biliam reden, dieser schräge Typ. Was ist das für ein Gott, der sich das leisten kann? Durch so einen Mann, so eine Botschaft, die für uns heute gilt, sagen zu lassen. Amen. Wir singen von dem Lied »Kommt und lasst uns Christum ehren«. Nummer 51, die Strophen 1 bis 5. Die fünfte heißt »Jakobs Stern ist aufgegangen«. Stillt das sehnliche Verlangen, bricht den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllenreich. Nummer 51, die Strophen 1 bis 5. beten. Herr Jesus, wir danken dir immer wieder neu für diese Perspektive, die du unserem Leben schenkst und die du dieser Welt schenkst. Du weißt, wie uns die Dinge bedrängen wollen. Und wir danken dir, dass wir wissen und glauben dürfen, dass du über allem stehst. So möchten wir dich heute bitten, für alle, die krank sind und die für sie sorgen. Bitte schenke Kraft und Hilfe. Bitte erbarme du dich auch über die, die heute an den Toren der Ewigkeit sind. Wir möchten dich bitten für alle, die die Verantwortung haben in unserem Land und die viele schwere Entscheidungen treffen müssen, die unsere menschliche Weisheit weit übersteigen. Bitte leite du sie. Wir bitten dich auch für die Mächtigen in dieser Welt. Wir bitten dich um dein Erbarmen als Friedefürst. Wir bringen dir die Menschen, die auf der Flucht sind. Wir bringen dir die, die in großer Armut leben. Und wir bringen dir auch die, die um deines Namens willen leiden. Herr Jesus, du übersiehst keinen. Dafür danken wir dir. Komme du mit deiner starken, allmächtigen Hilfe heute zu all denen, die nach dir rufen. Und wir möchten dich auch immer wieder bitten für dein gesegnetes Volk Israel, dass du ihnen die Decke von den Augen nimmst und dass sie dich als ihren Messias erkennen. Wir bitten dich auch für die in unserem eigenen Umfeld, die bisher noch ohne dich leben. Offenbare du dich doch ihnen auch in dieser Weihnachtszeit. Du großer, barmherziger Herr, danke, dass wir dir das alles sagen dürfen. Und was uns auf dem Herzen sonst liegt, bringen wir gemeinsam zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir laden gerne für heute Abend ein. Da bekommen wir Besuch von Frau Elfriede Schmolz von der Deutschen Indianer Pioniermission, die uns einen Bericht geben wird um 19 Uhr. Wenn Sie sich dann aber bitte auch wieder anmelden, wer gerne noch dazukommt außer den Gästen. In den kommenden Feiertagen haben wir immer morgens Gottesdienst am ersten und am zweiten Feiertag, zu dem Sie auch ganz herzlich willkommen sind. Und vielleicht haben Sie beim Hereinlaufen schon unsere Plakate, unsere Tannenbaumplakate gesehen. Die gehören zur Bibelsternaktion der Bibelliga. Die Bibelliga hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zur Bibel zu bewegen und Bibeln zu den Menschen zu bewegen. Und sie haben jedes Jahr ein spezielles Land, das sie mit Bibeln unterstützen. Dieses Jahr ist das Sambia. Und sie schulen immer zuerst Gemeindegründer, die dann in ihren Dörfern so eine Bibelleseklasse zusammenrufen mit Interessierten. Und am Ende, zum Abschluss, bekommen diese Schüler eine Bibel und Bibelstudienmaterial. In diesen armen Ländern haben auch wenige Christen Bibeln. Deshalb, wenn Sie das gerne mit unterstützen wollen, mit 7 Euro sind Sie dabei, dann können Sie eine Bibel und Bibelstudienmaterial für Sambia sponsern. Und dann bekommen sie ein Klebesternchen, das sie an eine dieser Tannenbäume kleben dürfen. Ja, und auch noch anderes kleines Material. Für Sie alle am Ausgang haben wir ein kleines Kärtchen mit einem Bibelvers aus Lukas 2, auch von der Bibelliga. Ja, ach so, was ich noch sagen wollte, wir haben schon über 140 Bibeln in diesem Jahr zusammengesammelt. Also, wir halten uns ran, okay? Dann möchte ich Sie bitten, dass Sie, wenn es möglich ist, aufstehen zum Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten vierten Advent und auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.